Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Thank You for Writing Podcast. In dieser Folge habe mal nicht ich mich auf den Weg gemacht, um meinen Gast zu besuchen, um ihm Fragen zu stellen, sondern ich habe kommen lassen. Und zwar den ganzen Weg aus Innsbruck. Wobei jetzt Innsbruck-München kein wahnsinniges Hindernis darstellt. Und eigentlich hat mein Gast schon ganz andere Hindernisse überwunden. Größere, schwierigere, höhere und vor allen Dingen wahrscheinlich auch bedeutendere. Um wen es geht, sofern ihr nicht bereits schon auf dem Cover gespickt habt oder in der Podcast-Beschreibung, erfahrt ihr jetzt.
Ja, mein Name ist Tom Oehler, bin ursprünglich reiner Wettkampf-Trailfahrer gewesen, aber jetzt seit, sag ich mal, 11, 12 Jahren ganz, ganz viel auf dem Mountainbike unterwegs. Und ja, mein liebster Spielplatz ist eigentlich so das hochalpine Gelände, wo ich wirklich sehr, sehr gerne unterwegs bin. Und ja, vom Alter her bin ich 39 Jahre jung, ganz wichtig. Habe ein bisschen studiert und so, aber habe eigentlich Zeit meines Lebens auf dem Rad verbracht und auch so meinen Unterhalt verdient.
Sehr gut, dann fangen wir direkt vorne an. Wie ist es denn losgegangen mit dem Fahrradfahren? Ich glaube, da war der Vater nicht ganz unschuldig, oder?
Ja, genau. Also grundsätzlich, wir haben halt immer Räder, zwei Räder in erster Linie, aber auch vier Räder interessiert. Und bei mir ist so losgegangen, wirklich mit Trailfahren, dass mein Vater zu einem Motorradhändler gefahren ist. Und der hat sich dort eine Trailmaschine gekauft und auch angeschaut. Und da hat sie Probe gefahren. Und dann habe ich gesagt, hey, Papa, ich will auch mal fahren. Da war ich so 11, 12 herum. Und dann hat er gesagt, ja, wenn du es anstarten kannst, dann darfst du auch fahren damit.
Und der Klassiker, wenn du die Maschine heben kannst, dann darfst du auch fahren.
Ja, genau. Das Blöde für ihn war, das Ding ist gleich mal gelaufen, so auf den zweiten Versuch. Und dann bin ich vom Händler los, irgendwo wohl in den Wald rein und war dann mal eine halbe Stunde weg. Und dann bin ich wieder zurückgekommen. Das war so der erste Kontaktpunkt eigentlich mit Trail. Und ansonsten natürlich in Magazinen. Also wir reden ja jetzt 39, ich habe ungefähr...
Du hast noch die
83 geboren, 95, 96 so in der Liga.
Das ist noch das Zeitalter von Magazinen.
Ja, Magazine.
Magazinen mit Auswahl.
Noch. Ja. Ja. Und VHS-Kassetten auch. Riesenthema gewesen damals. Sehr komplex gewesen das Ganze. Aber der Hans Rey war einer der ersten Trailfahrer, die ich jetzt so in Magazinen dann gesehen habe eigentlich. Und irgendwann haben wir so einen Motorrad-Trailkurs gemacht, beziehungsweise er hat einen Motorrad-Trailkurs gemacht in Großheubach in Deutschland. Und dort habe ich Fahrradtrailer trainieren gesehen. Und dann habe ich gesagt, ich brauche auch so ein Ding. Also das schaut richtig lustig aus. Und dann ist irgendwann, was zu Ostern oder zu Weihnachten, das erste gebrauchte Trailfahrrad da gestanden. Und dem habe ich dann die ersten Schritte gemacht.
Also lustig ging es eigentlich erst mit dem Motor los und du hast den Motor dann direkt erstmal wieder subtrahiert.
Ja, genau. Und jetzt wird er gerade wieder addiert.
Ja, gut.
Ja, so ist es. Normalerweise geht es andersrum, ganz klar. Ja. Bei mir war das einfach so, dadurch, dass mein Vater diesen Kontaktpunkt einfach gehabt hat, war einfach zuerst das Motorrad da. Ich bin damals auch von der Schule heimgekommen mit 12 und habe das Motorrad genommen und bin durch den Wald gefahren. Also das war schon richtig coole Kindheit da, einfach auch, dass man diese Möglichkeit hat.
Und, wollte ich sagen, nicht ganz klassische Kindheit, aber...
Nicht ganz klassisch. Ja. Früher auch noch, habe ich auch noch so Kindermotocross gehabt. Also das war auch schon ja, ganz lässig. Und dann eben so mit 12 das erste Trail-Fahrrad, ganz spezifisch, was für mich natürlich wesentlich einfacher war vom Handling. Ich habe es überall mit hinnehmen können, habe eigentlich jederzeit darauf Zugriff gehabt. Und dann bin ich eigentlich gleich mal zu dem ersten Wettbewerb irgendwo hingefahren. Das haben mir meine Eltern irgendwo hingefahren, stundenlang im Auto verbracht. Genau, beim ersten Bewerb war ich dann irgendwie zweiter, dritter. Das war der Euregio Cup, hat der, glaube ich, geheißen. Das ist in Süddeutschland, Bayern. Tschechien und Österreich gewesen. Und da war ich in meiner Klasse gleich mal gut dabei, im zweiten Lauf dann gleich mal gewonnen und ja, dann ist sie da hingegangen.
Okay, aber wie beschließt man direkt in den Wettkampf einzusteigen? Weil also wahrscheinlich hat irgendeiner gesagt, mal spitze, wie der Tom die Treppen hochhupfen kann. Oder hast du dir schon wirklich so aufgrund deines motorisierten ein, zwei Jahre davor schon einen Parcours daheim gebaut und den bist du schon blind links nachts um 2:30 durchgehupft?
Ja, also das sind schon ein paar Monate dazwischen, wo ich quasi das Trail-Fahrrad schon gehabt habe und dann einfach probiert habe. So, ja.
Okay.
Ich habe einen Vorteil gehabt, meine Tante direkt daneben hat eine Tischlerei gehabt mit einem riesen Holzlager und das war so meine erste Trainingsstätte. Da habe ich auch im Winter fahren können und eigentlich meine eigenen Sachen zurechtbauen ein bisschen. Und auch in der Tischlerei auf der Hobelbank rumfahren und auf der Kreissäge. Das war schon cool. Und im Endeffekt musst du dann als Trailfahrer gerade in der Zeit noch mehr als jetzt zu Wettbewerben gehen, weil dort mehr andere Fahrer sind. Und von denen kannst du natürlich viel lernen. Und das war dann irgendwas so das Ziel. Und ich war immer irgendwie motiviert, Bock drauf gehabt. Und genau, dann haben wir einfach mal geschaut, wo gibt es Bewerbe, was kann man da machen. Und so bin ich reingekommen ins Wettkampffahren.
Okay, und dann ging es steil bergauf. Dann lief das ja nicht so unerfolgreich.
Ja, es ging gar nicht so schlecht. Ich habe irgendwie auch nie so diesen Ehrgeiz gehabt, so ich will jetzt irgendwo so der Allerbeste sein oder so. Das war eigentlich gar nicht so mein Ansporn, sondern ich bin einfach so gerne Radl gefahren. Das war immer so, bin einfach nach der Schule raus, Hausübungen geschwind erledigt. Ein Minimalprinzip.
Ja. Better done than perfect.
Ja, genau. Und dann einfach rausgegangen und Rad gefahren und habe halt irgendwie das Glück gehabt, dass ich zu den Bewerbern gekommen bin, weil das war damals ja gar nicht so einfach. Du brauchst halt Eltern, die dich hinbringen, weil ansonsten hast du überhaupt keine Chance. Und da waren wir echt viel unterwegs. Genau, und das hat dann recht gut funktioniert. Bin dann vom Regio Cup, dann österreichische Meisterschaften hat es dann auch irgendwann einmal gegeben. Aber das war dann auch schon alles ein bisschen später und dann eigentlich gleich in die Weltmeisterschaft rein. Weil Regio Cup war halt wieder regional und das Niveau bei der WM war noch ein bisschen höher.
Und da gab es endlich Gegner.
Das war dann der logische Step. Ja, genau. Ja, die gab es schon woanders aus, das ist jetzt nicht, aber klar, wenn du irgendwie Bock drauf hast und weiterkommen willst, dann genau, musst du zur WM fahren. Ich weiß ja gar nicht, wann meine erste WM war. Ich müsste echt nochmal nachschauen. Es gibt da alte Fotos davon, ne? Auf jeden Fall. Gerade so von der Bike Trail WM, die war damals auch in Tschechien ganz gerne mal. Und das dürfte so, keine Ahnung, 97 oder so gewesen sein, 98.
Okay. Ich habe mich zwar mit dir befasst, aber echt deinen Lebenslauf nicht auswendig gelernt.
Wir können ja selber nicht. Also.
Aber kannst du es ausmachen, was war damals an dieser Zeit so Trial, weil Trial war ja da wirklich groß. Was war das, dass Trial so 5, 6, 7 Jahre so einen Boom hatte und jetzt, ich möchte nicht sagen, verschwunden ist?
Oh, das sehe ich eigentlich gar nicht so.
Echt? Oder vielleicht ist man da einfach nicht so in der Szene?
Ja, genau. Also wenn du mehr in der Mountainbike-Szene bist, dann kennst du eigentlich nur Ausläufer von der Trail-Szene. Und das ist eher so dieses Thema Street-Trail, was einfach medial wesentlich präsenter ist. Thema Wettkampf-Trail, ich würde sagen, das war die letzten 20 Jahre über relativ stabil.
Okay.
Es hat schon einmal so eine Zeit gegeben, da war es noch bekannter. Da hat es damals auch, ich glaube, eh so mit 2000 auf Eurosport Übertragungen von der Trail-WM geben. Avorias kann ich mir nur gut erinnern. Da war jetzt selber dann noch nicht dabei.
Und, ich kann mich übrigens an Eurosport-Übertragungen auch noch erinnern, aber nur motorisiert. Da hat sich ja irgendwie auch, in meinem Kopf Doug Lemkin eingebrannt.
Ja. Mit dem bin ich schon mal schon gemeinsam gefahren.
Der war schon mit wem Hänger nicht? Oben.
Ja, mit wem nicht?
Das
ist eine gute Frage. ja, wo waren wir gerade? Ah ja, Trailsport.
Trail, dass ich es underrated habe.
Ja, aber ist ja voll okay. Also Street Trail ist quasi der Bereich, der visuell und medial wesentlich vertretener ist und wesentlich sichtbarer ist. Und gerade wenn man auf dem Mountainbike unterwegs ist, ist das eher ein Kontaktpunkt wie jetzt der klassische Wettkampf-Trailsport.
Bei Hans Ray war es so, als ich mit Hans Ray die Erfolge aufgenommen habe, meinte er irgendwann, er musste irgendwann den Schritt in die USA gehen, weil ihm hier alles zu klein war. Zu wenig fortschrittlich, zu wenig ausgebaut, zu wenig organisiert. Siehst du es auch so oder hat der Hans einfach nochmal 10 Jahre Vorsprung, um dann zu sagen, ich gehe lieber... Ja, oder mehr Jahre Vorsprung.
Ja, das sind schon mehr Jahre, aber ich glaube, da ist nicht nur darum gegangen, irgendwie um einen Trailsport, sondern auch um quasi aus dem Sport irgendwie was Größeres zu machen und auch aus seiner Marke, aus seiner Person. Und da hat er damals mit Sicherheit wesentlich mehr Chancen gehabt in Amerika und die hat er wirklich extrem gut genutzt.
Durchwegs genutzt.
Ja, schon eine krasse Karriere gewesen. Zu meiner Zeit, wie ich jetzt zum Wettkampf-Trailfahren drinnen war, war Amerika eigentlich nie so ein Thema. Also da hat es immer eine Szene gegeben, die war relativ klein, aber es hat dort eigentlich nie so diese super mega guten Fahrer gegeben wie in Spanien oder wie in Deutschland zum Teil. Auf jeden Fall Europa war da definitiv immer recht weit vorne. Ja.
Und dann kam eben, wie gesagt, Weltmeisterschaften und dann kamen auch große Erfolge.
Ja, also Eigentlich fast mein persönlich größter Erfolg war der Vize-Weltmeistertitel. Das war dann 2001 noch bei den Junioren. Das war in Vail, Colorado. Das war cool irgendwie, weil da bin ich halt ganz ohne Erwartungen hingefahren, weil da haben wir kurz davor das Knie verletzt beim Fußballspielen. Fußball ist ganz schwierig in meinem Lebenslauf.
Ja, das ist nicht so dein Ding, sagen die Leute.
Stimmt, ja. Genau, und da habe ich dann gemerkt, okay, wenn man da ohne Druck in sowas reingeht, dann geht es oft viel besser, weil man einfach weniger Stress hat. Und das war so ein bisschen ein Lebensmotto, was ich aus dem Ganzen rausgezogen habe. Und genau, das war eben 2001 der Vize-Weltmeistertitel bei der UCI auch. Und danach ist irgendwann bei der Bike Trail Federation, das ist ein eigener Verband, der wirklich nur Trail-Bewerbe organisiert. Und die UCI kennen wir alle, Cross Country, Downhill, was auch immer auf dem Rad. Und da war ich bei der Bike Trail EM Indoor in, was kann ich nicht, wo das war, Ungarn oder so. habe ich dort gewonnen, genau, das war dann quasi ein Europameistertitel und dann 2008 der Weltmeistertitel. Und 2008 war es aber schon so, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt nicht mehr so ultra viel Bock auf Bewerbe fahren, weil es war so die Zeit, wo das Ganze ein bisschen eskaliert ist in eine Richtung, wo ich dann gesagt habe, das ist eigentlich gar nicht mehr so richtig Radfahren, das ist eigentlich mehr so fast wie Pogo-Stick fahren. Mhm. Und genau in die Richtung hat es sich ja auch weiterentwickelt.
Also weil die Hindernisse immer größer, weiter auseinander standen, verrückter wurden etc.
Genau, also eben so Radfahren und Rollen, weil man hat ja ein Rad, damit es rollen kann.
Fahren,
genau. War dann zeitweise schon echt wenig, genau. Und mittlerweile ist es ja noch viel krasser. Also wenn man sich das, wenn man sich das Rad jetzt anschaut, wenn man sich als Nicht-Reilfahrer auf so ein Rad draufstellt, fühlt man sich äußerst unwohl. Weil der Vorbau ist schon extrem lang und dann der Lenker ist so nach vorn unten gebeugt. Und das hat dann einfach den Grund, dass man diese Hebelwirkungen dann besser ausnutzen kann. Und sobald man auf dem Hinterrad steht, fühlt sich das Rad angenehm an.
Endlich normal an.
Endlich normal. Aber auf beiden Rädern fühlt es sich echt furchtbar an. Genau. Und das ist so diese Entwicklung, die mir dann eigentlich nicht mehr so viel Spaß gemacht hat. Mhm. Und war vielleicht auch, weil ich war eigentlich immer auf dem Dirtjump-Rad unterwegs, auf dem Downhill-Rad unterwegs, auf dem Motorrad eben auch immer zeitweise. Und mir hat irgendwie so Radfahren immer so was ganzheitliches Spaß gemacht, aber das ist mir dann irgendwie so ein Tick zu spezifisch geworden.
Okay, das heißt, du warst wirklich in deiner aktiven und erfolgreichen Trail-Zeit auch schon immer auf anderen Rädern unterwegs, weil da hätte ich jetzt wirklich auch gedacht, da warst du nur auf Vorder- und Hinterrädern dieser Welt unterwegs und bist da tatsächlich von Obstacle zu Obstacle gehüpft. Weil ich nämlich selber, verstehe mich jetzt da nicht falsch, das erste Mal von dir eigentlich mit Sea of Rocks gehört und gesehen habe. Habe ich mir gedacht, dass jetzt gelacht wird, weil das kannst du wahrscheinlich nicht mehr sehen und nicht mehr hören, dass man es immer wieder aufführt. Aber lustigerweise, du warst ja während Trial schon zumindest bei Red Bull angekommen.
Genau. Also Red Bull war eigentlich so in Summe der zweite Sponsor an meiner Seite, aber der erste Sponsor, der quasi auch finanziell unterstützt hat, was ja schon auch wichtig ist, wenn du irgendwie nach Japan zu einer Weltmeisterschaft fliegen willst oder nach Vail, Colorado etc. Und der Verband dahinter, dann hat es ergeben, den ÖRV, österreichischer Radsportverband, nicht mitzahlt. Also irgendwie muss man sich das Ganze natürlich ja finanzieren. Und Red Bull, genau, war da sehr früh dabei, da bin ich 17 gewesen, also 2001 herum. Ich glaube 2000 habe ich das Sponsoring bekommen, aber zuerst ohne Helm, also ohne Helmlackierung und ab 2001 dann mit Red Bull Branding, genau. Ja, da hat sich schon viel bewegt, dann da ist das Ganze ja richtig professionell geworden. Sie haben damals auch das DTC, hat es zu der Zeit noch geheißen, Diagnostic Training Center gegründet in Thalgau, das ist in der Nähe von Salzburg. Und dort habe ich halt professionelles Training kennengelernt, wie das so ausschauen kann und funktionieren kann. Und habe dort dann ja schon so um die 25-30 Stunden die Woche verbracht.
Genau. Mit Training?
Mit Training ohne Fahrradfahren.
Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wie sah denn da Training aus? Also höchstwahrscheinlich wirst du irgendwas Koordinatives, irgendwas Balancemäßiges machen, weil das soll ja angeblich relativ wichtig sein. Kraft, Ausdauer und wahrscheinlich Fahrrad. Irgendwann.
Genau, also das Wichtigste hat jetzt eigentlich noch gefehlt, die Basis für das Ganze. Also ich bin da schon als Sportler und Athlet irgendwie hingekommen, aber ich habe eigentlich keine Ahnung gehabt, wie man sowas richtig aufbaut. Und was wir dort die ersten eigentlich 2 Jahre gemacht haben, war die Grundlage schaffen. Also eigentlich Ergometer strampeln ohne Ende.
Okay, ganz fahren klar. Wieder.
Ja, aber halt im Stehen, also quasi auf dem Ergometer vom Fernseher oder was auch immer. Ja, ich habe da schon zum Teil, ich glaube 14 Stunden war so das längste pro Woche auf dem Ergometer verbracht. Ich war echt saufit, das war echt krass. Und dann haben wir irgendwann angefangen, Maximalkrafttraining, Schnellkrafttraining, koordinativ haben wir immer ein bisschen mitgemacht, ganz viel Rumpfstabilisation. Und dort war ich weiß nicht mehr bis wann, aber so, ja, ich habe sicher so 4-5 Jahre sehr intensiv dort verbracht. Ja.
Okay.
Was auch eine feine Zeit war. Weil du gehst da hin in der Früh, hast du daheim kurz Frühstück rein, dann kommst hin, dann hast du einen Trainingsplan, das machst. Zum Mittag gehst essen, dann kommst du wieder hin, vielleicht ein kurzes Schläfchen, 2. Einheit, abends noch kurz aufs Trailrad irgendwo hin und dann legst du ins Bett und schlafst dir mal.
Ja, und wahrscheinlich ist dein ganzer Tag durchgetaktet, dich nimmt in der Früh jemand an der Hand und abend legt er dich wieder
genau.
ins Bett.
So in etwa, ja genau, das Bett muss ich selber machen, ja. Aber ansonsten ja. Und das war aber auch ein bisschen ein Problem an der Sache, weil das Training war sehr intensiv, logisch. Dann gibt es nur die Bewerbe, wo ich hinfahre. In erster Linie natürlich im Sommer, also die Wochenenden sind da schon relativ verplant. Und dann kommt natürlich das Thema, wie finanziert man das Ganze denn eigentlich? Mhm. Und die Lösung im Endeffekt waren halt Shows in erster Linie. Sponsorings war da noch nicht so das Riesenthema. Und durch die Shows sind die restlichen Wochenenden dann auch verbucht. Dann kommt nur das Studium dazu, also da war ich eben so 19, 20 herum. Und dann geht natürlich beim Studium nichts weiter. Ist klar, also im Endeffekt habe ich für den Bachelor statt 3 6 Jahre gebraucht. Und fertig gemacht habe ich 2009 dann, weil 2008 war ich Weltmeister. Und habe gesagt, ja cool, jetzt fahre ich gescheit Schoß. Und mache noch schnell die Uni fertig, dass das halt auch mal erledigt ist. Ja.
Okay, du warst saufit, hast in der Uni gefehlt und hattest 0 Freunde.
Ja, Freunde schon,
oder war da hast du noch Zeit? Szene,
weil ich habe ja Freunde gehabt, die auch Fahrrad gefahren sind, zum Glück, ja, oder Trail gefahren. Aber klar, also so klassisch angekommen bin ich nie in der Uni, weil ich war ja auch nicht so oft dort.
Tatsächlich. Ja. Immerhin bist du ja über den verhassten Fußball dann doch irgendwann zur Uni gekommen.
Ja, über den Fußball würde ich jetzt nicht sagen.
Aber der war doch das Hindernis.
Der Fußball war das große Hindernis, Fußball und Volleyball. Genau, bei der Aufnahmeprüfung bin ich quasi 2-mal im Fußball gescheitert. Beim 3. Mal auch noch fast. Und da gibt es Sublimits bei uns, da darf man 2 haben. Mhm. Und quasi beim 2. Mal antreten war ich Sublimit Fußball und Volleyball. So, beim 3. Mal bin ich hingekommen, habe wieder Fußballer Sublimit gehabt. Und dann haben wir gedacht, bei Volleyball, jetzt suchen wir irgendwie ein Mädel aus, die recht fesch war und so. Und die gut Volleyball gespielt hat. Und dann hat es natürlich super funktioniert.
Ah, gewusst wie.
Ja, ich habe den Herrn Professor ein bisschen abgelenkt.
Genau. So, aber dann lassen wir jetzt das mit dem Fußball auch. Jetzt habe ich dich genug genommen mitgequält. Okay, irgendwann war höher, schneller, weiter nichts mehr für dich. Dann hast du beschlossen, ich habe ja auch noch andere Fahrräder. Lass es damit mal machen.
Ja, da waren ein paar Jahre noch dazwischen. Also eben die Zeit, wo ich dann wirklich gesagt habe, ich schaue, dass ich für mehr Shows fahre, war dann auch für Sponsorings ein bisschen interessanter, weil ich halt greifbarer war.
Kamst du selbst auf die Idee oder hat irgendjemand gesagt, Tom, fahr doch Shows, nimm doch Geld dafür?
Ja, das mache ich eigentlich schon seit ich, würde sagen, 15, 16 bin. Okay. Ich habe dir ja ein paar Fotos geschickt, da müsste eigentlich das Foto von meiner allerersten Show dabei sein, wo ich so mit...
Rotes Auto runterhüpfen?
Ja, so ganz dunkel. Ohne Helm gibt es das.
Ohne Helm gibt es gar keine Fotos. Nie gibt es Fotos ohne Helm.
Ja, leider, weil ich habe mir gerade überlegt, die allererste Show haben wir tatsächlich ohne Helm gefahren. Frag mich nicht, warum.
Ja.
Aber der 2. haben wir dann ganz brav einen Helm aufgehabt. Und das ist auch vernünftig
die,
so.
Die ist auch klassisch, wie man sich vorstellt, auf dem Dorfplatz?
Ja, logisch. Also die erste war in einer Burg tatsächlich. Da war irgendwie ein Festland, da waren wir irgendwie dabei. Ich glaube, das hat damals der Andi, sehr langjähriger Freund von mir, organisiert. Der ist auch mitgefahren, die Show. Mhm. Und die 2. war dann ganz klassisch auf dem Dorfplatz. Genau.
Sehr schön.
Aber in Wirklichkeit, so ins richtige Showfahren, bin ich durch eine Agentur, Eventveranstalter reingerutscht, Peter Mitterbauer aus Linz. Der war schon unterwegs mit 3-Shows und auch 3 BMX-Shows. Und hat so 4, 5 Fahrer gehabt, die regelmäßig dabei waren bei ihm. Und der hat mir dann irgendwann mitgenommen zu den Shows und so habe ich das Ganze eigentlich kennengelernt, ja.
Diese Shows, die du ja dann wahrscheinlich zunächst im Umfeld oder im österreichischen Umfeld oder vielleicht sogar im Dachraum gemacht hast, die haben sich ja dann durchwegs eskaliert, oder? Also die haben es ja bis auf die Malediven geschafft.
Ja, Malediven war gut, ja. Ja, klar, da hat natürlich Red Bull ganz viele Türen geöffnet. Mhm. Das war zu einer Zeit, da war ich der, ich glaube, dritte Trailfahrer, der bei Red Bull unter Vertrag war. Das ist einerseits der Petrik Raus gewesen, dann war der Ott P., ich weiß jetzt nicht genau, wer jetzt früher war. Und dann war ich dabei, genau. Und sie haben halt gesehen, also Red Bull hat halt gesehen, dass man mit diesen Trailshows ganz viele Menschen erreichen kann, weil jeder hat irgendwie einen Bezug zum Rad. Mhm. Sei es jetzt Mountainbike, sei es ein altes Waffenrad, wie auch immer. Also Fahrräder kennt man einfach. Und wenn man dann mit dem Fahrrad verrückte Sachen macht, dann finden die meisten Leute das relativ spannend. Und das Schöne daran ist ja, der Aufwand, so eine Trailshow zu organisieren, ist ja relativ gering. Also ich kann eine komplette Show fahren ohne irgendein Setup. Das haben wir ganz viel in Amerika gemacht. Und genau, Red Bull hat mich da eigentlich herumgeschickt. Und das waren eigentlich mitunter die coolsten Showtouren, die ich so erlebt habe. Ja.
Das heißt, war jetzt bei den Malediven also tatsächlich nicht, du trittst in den 5-Sterne-Hotels neben am Pool auf, sondern wirklich um, naja, die Einheimischen, die Einwohner der Malediven zu begeistern und zu sagen, hey, ihr habt zwar vielleicht 3 verrostete alte Fahrräder, aber schau mal, was man mit dem Fahrrad machen kann. Eigentlich war Mission Fahrrad.
Ja, nein, ja, das kann man natürlich schon auch so benennen, aber es war natürlich auch Mission Red Bull.
Ja, ja, oder schon auch also Mission Red Bull, aber halt nicht, du bist nicht nur die Hotelattraktion am Pool gewesen.
Das war ich auch, aber nur einmal und da ging es eigentlich nur darum, weil wir gesagt haben, hey, schau her, das, die wollten, dass ich über Weihnachten und Neujahr rüberfliege. Da habe ich gesagt, ja, das geht schon, aber dann nehme ich mir Freunde mit und mittlerweile Frau. Und so haben wir es dann auch gemacht und dann haben wir gesagt, ja, hey, jetzt sind wir auf den Malediven, können wir nicht irgendwie was organisieren, dass wir noch ein paar Tage feinen Urlaub haben? Und dann war eben der Deal, wir machen dort eine Show und dafür bleiben wir irgendwie 4-5 Tage in dem feinen Ressort und haben dort eine feine Zeit. Aber, wie du schon richtig gesagt hast, eigentlich ist es darum gegangen, auf den einheimischen Inseln die Shows zu machen. Und das war richtig cool, weil das war zu einer Zeit, wo eigentlich nur keine Touristen dort waren. Oder ganz, ganz wenige. Das waren so die ersten Hotels, die irgendwie für Touristen wirklich aufgemacht haben. Und dann kommst du auf so eine Insel, die meisten relativ kompakt, klar, Malediven. Und ganz oft war es so, da gibt es halt eine Straße über diese Insel quer drüber, asphaltiert. Und die haben wir einfach in der Mitte blockiert. Da haben wir unser Setup draufgestellt. Dann habe ich dort die Show gemacht. Da war auch wirklich die ganze Insel da. Also von 20 bis 200 Leuten oder so, grob geschätzt. Dann haben wir die Show gemacht. Und dann sind wir wieder mit dem Boot weitergefahren.
geht schlimmer.
War richtig cool, ja, auf jeden Fall.
Wie sieht dann so eine Show aus, wenn du kein Setup hast? Weil per se würde man jetzt sagen, ja, okay, dann schieben wir halt irgend wenigstens die Mülltonne auf die Straße, dann hupft er da drauf herum. Aber
auch gemacht, ja.
Auch gemacht. Aber in den USA, wie du gerade meintest, habt ihr auch dann Flatland-Shows gemacht?
Ja, also Flatlander bin ich. Menschliche Hindernisse, ja, genau. Ja, ich hole da auch ein bisschen aus. Das war diese Back-to-School-Tour in Amerika. Die habe ich in Summe 6 oder 7 Mal gemacht. Und die ist eigentlich nur entstanden, weil ich mal bei einem Meeting von Red Bull-Mitarbeitern der ganzen Welt eigentlich eine Show gemacht habe. Am Wolfgangsee war das damals. Dann hat das einer gesehen, der Mike, der war aus Amerika, und hat gesagt, hey, wir brauchen irgendeine Aktivierung, um quasi auf den Unis in Amerika quasi Red Bull ein bisschen reinzubringen. Weil die haben dort einfach das Problem, die meisten Unis haben Verträge mit Coca-Cola oder Pepsi. Ja. Und Red Bull darf da natürlich keine Marketingaktivitäten starten. So. Und im Endeffekt war es dann so, dass ich mal rübergeflogen bin und dann haben wir dort das mit den ersten Unis ein bisschen ausprobiert. Sind zum Teil einfach reingefahren mit Rad und so Ghetto-Booster, haben nur einen eigenen MC mitgehabt. Und zwei Mädels von Red Bull, die einfach Red Bull-Dosen gesampelt haben. Und dann haben wir einfach ein bisschen Musik gemacht. Haben wir mal gewartet, bis ein paar Leute da sind. Und dann haben wir dort die Show gemacht. Und klar, die Show, ab und zu haben wir auch irgendwelche Mauern und so genutzt. Aber in Summe bin ich dort eigentlich, auf den Tag gesehen, sicher über 30, 40 Leute gesprungen. Nur so 3, 4 Shows und maximum 10 Leute. und haben so eben quasi Flatland-Shows gemacht. Und das Coole daran war, das ist natürlich super schnell gegangen, also so mal 10, 15 Minuten. Und dann hat uns entweder der Security rausgekickt oder wir haben es nochmal gemacht.
Genau. Sehr schön.
Und im Zuge dieser Touren war es dann auch oft so, dass wir in Bars reingegangen sind. Mhm. Da war es grundsätzlich ein bisschen leichter, weil da hat es natürlich Bars gegeben, die auch mit Red Bull-Verträge gehabt haben und Red Bull verkauft haben. Und dann sind wir einfach um, keine Ahnung, Mitternacht oder so in diese Bar rein, haben dort eine kurze Trailshow gemacht und dann wieder raus und dann gleich in die nächste rein.
Ja. Ja, aber da leuchten die Augen immer noch.
Ja, das war schon eine geile Zeit, ja. Und man sieht da brutal viel. Also diese längste Back to School Tour, die ich gemacht habe, das war, ich weiß nicht, wann das war, aber ist egal. 5 Wochen lang. Mhm. Und es waren 2 Tage, wo keine Shows waren. Also es war wirklich, es war sau anstrengend. Logisch. An den 2 Tagen, wo keine Shows waren, bin ich Radfahren gegangen. Weil du willst dann schon da dazwischen so mal für dich fahren gehen, ohne dass du jetzt eine Show machst. Und war da wirklich im ganzen Land unterwegs. Also zuerst irgendwie Ostküste abgeklappert, dann waren wir so Chicago, Indianapolis und dann nur, ich glaube, so 1,5 Wochen Westküste. Mhm. Und ja, war cool.
Hand aufs Herz, kann man dann das Trailbike auch nicht mehr sehen? Kommst du dann heim und sagst, so Freunde, meine 3 Wochen nix?
Nee, das ist zu lang. Also jetzt mache ich es halt eher so, dass ich Räder wechsle, wenn ich genug habe davon. Also ich glaube, ich bin nach Hause geflogen und habe dann gleich wieder irgendwo eine Show gehabt. Also das, eben mein Jahr, wo ich die meisten Shows gehabt habe, das waren 110 Showtage. Also da ist man dann schon gut eingespannt.
Ja. Und keine gleich der anderen oder hast du schon so eine, ja, wie sagt man, ich nenne es jetzt mal salopp, Choreografie im Kopf, dass man, wenn man sagt, erst 3-mal auf dem Vorderrad und dann mache ich diesen.
Naja, eben so schlimm ist es nicht. Es gibt immer so eine gewisse Grundstruktur. Also du fängst natürlich immer irgendwie klein an, eher Flatland, genau. Mhm. Dann gehst langsam auf die ersten Podeste rauf, je nachdem, was du auch an Setup hast und versuchst natürlich dich im Zuge dieser Show, also wenn ich mein Setup habe jetzt hier mit dem Hänger und Parcours, dann reden wir schon auch von 20 bis 30 Minuten bei geilem Publikum. Dann baust du das schon langsam auf und du willst natürlich immer nur was draufsetzen und das große Highlight kommt erst am Schluss. Mhm. Und ungefähr nach 2 Drittel der Show kommen die Freiwilligen ins Spiel. Ist immer eins der Highlights für die Zuschauer und macht mir nach wie vor so viel Spaß, weil diese Interaktion ist halt einfach gerade das Lustige und auch das Wichtige an den Teilshows. Und diese Emotionen und so. Und genau, das mit den Freiwilligen, ich bin da sehr vorsichtig, weil, also ich will ja gar nicht nachrechnen, wie viele 1000 Leute da schon unter mir gelegen sind. Ich glaube, alleine bei der langen Back to School Tour waren es um die 500, 600 oder so.
Wenn du vorher gesagt hast,
Strichlisten
gemacht. Echt, hast Strichlisten gemacht. People are jumped today.
Ja, absolut. Oh. Aber dann willst du vorsichtig unterwegs sein. Also das Letzte, was ich will.
Hand aufs Herz, mal was passiert?
Also eine Ohrfeige, einmal so ein Bauch ein bisschen berührt, also ganz kleine Sachen, aber also berührt, ja.
Der Liegende bekam die Ohrfeige deinem Reifen oder du bekamst die Ohrfeige von einem,
über den
du
gesprungen bist? Das ist ein Kollege von mir mal passiert, haben wir zum Glück nicht. Nee, aber keiner verletzt.
Nee, also darum geht es auch gar nicht, ob verletzt, aber das auch tatsächlich in den Anfangstagen. Irgendwann musst du dir mal überlegt haben, jetzt springe mal über Nachbarn oder du legst mal 3, 4 Leute hin. Auch da nie irgendwie? Nee. Okay, also wirklich immer know your limits, immer gewusst, ich komme 2 Meter weit, 2 Meter sind mindestens 4 Menschen.
Ja, genau, man lässt schon immer nur einen gewissen Spielraum. Die letzten Jahre machen wir es immer so, dass wir sagen, wir nehmen die Freiwilligen je nach Monat. Das heißt, im Jänner liegt 1 Person und im Dezember theoretisch 12. Aber zum Glück sind im Dezember ganz wenig Shows. Oktober wird meistens schon ein bisschen härter, so 10. November, wird dann schon spannend. Ja.
Merkt man an seiner eigenen Show Evolution an sich selbst, wo du sagst, boah, das habe ich noch nie gemacht, das versuche ich jetzt mal oder das klappt jetzt oder hast du dann neue Ideen, wie du von dem hohen Podest wieder runterkommst, wo du sagst, das habe ich 5 Jahre lang noch nicht gemacht?
Es kommt schon immer was Neues. Es war jetzt da so ein bisschen Wechsel bei der Moderation, also ich habe immer meinen eigenen Moderator dabei und das war ganz lange eben der Andi, der mir das sehr lange begleitet hat, der zuerst selber gefahren ist und dann eher diesen Moderationspart übernommen hat. Und jetzt ist ein Innsbrucker dabei, der eher aus dem BMX-Bereich kommt. Recht lustiger Kollege, der Dominik. Und der pusht mir ein bisschen mehr. So auch während der Show hat er gerne mal einen raus, so ich will jetzt das und das sehen. Und das finde ich persönlich auch ganz cool, das ist dann immer so ein bisschen Challenge. Grundsätzlich, wenn man zu viel das Setup immer ganz gleich hinstellt, dann irgendwann fängst du an, ein bisschen zu verstumpfen. Ist klar. Ich glaube, ein recht natürlicher Prozess. Jetzt, ganz aktuell, ist es so, dass ich schaue, dass ich immer wieder mal wen Jungen mitnehme. Habe jetzt das erste Mal eben so einen Versuch gemacht mit Mario, der ist jetzt 16. Okay. Also musst du mir überlegen, ich bin 39.
Ja, ja.
Wie er geboren worden ist, da war ich schon 23, also schon mittendrinnen. Ist er Innsbrucker, Tiroler. Und ja, das wird auch spannend. Der bringt natürlich auch seine eigenen Lines und Tricks und so rein in das Ganze. Und das könnte es ja nur recht interessant werden, auf jeden Fall.
Okay, das heißt, du bist dann nicht immer nur du, der genau. Hauptact, sondern du hast noch quasi andere Protagonisten.
Ja, das ist jetzt so ein bisschen das Ziel, weil ich irgendwann bin ich da gehabt und mir gedacht, hey, wie bin ich nochmal zum Ganzen gekommen? Ah ja, Peter hat mich mitgenommen.
Und jetzt habe ich mir gedacht, die Hand
jetzt,
aus.
Genau, und jetzt genau, nehme ich mal wen mit und kann so vielleicht ein bisschen was zurückgeben. Ja.
Sehr schön. Bevor wir zum, ja, jetzt sagen wir mal, Bergradlfahren kommen, ja, wie umschreibe ich das jetzt am besten? Ach, wie braver Red Bull trinkt, falls ihr es gehört habt.
Es hätte auch ein Organic sein können, ja.
Wie sage ich das am besten? Sag ich dich mit dem Fußball schon genervt, ne? Aber.
Nein,
pass gut. auf. Wie sehr hat am Anfang Danny McAskill geärgert oder nicht geärgert, weil du ja vielleicht eigentlich das exakt Gleiche gemacht hast, nur noch keine solchen Videos oder die Videos so nicht eingestellt und dann ging dieses erste Video komplett durch die Decke. Und du sitzt daheim und denkst, ja, Freunde, wir machen das Gleiche.
Nee, also das habe ich auch nicht gemacht. Allein dieses Thema mit den Backflips und dergleichen, das war nie so mein Thema.
Ja, ganz am Anfang, glaube ich, hat er auch noch nicht geflippt, oder? Dass er auch bloß auf den Gartenzaun gefahren.
Ja, genau. Naja, nein, das beim 2009er Video, ich glaube, das meinst du das erste, was so richtig viral gegangen ist. Ich kenne Danny ja schon
du kannst wesentlich ihn davor, länger. Okay,
ja, gut. Ja. Wir haben quasi einen gemeinsamen Freund gehabt in England, der Dave Cleaver. Und der Dave war ja derjenige, der Inspired Bicycles gegründet hat. Mhm. Unter anderem auch deshalb, weil er ein Rad bauen wollte, das für einen Fahrstil von Danny irgendwie passt. Mhm. Und davor ist er mit 26 Zoll gefahren zum Teil. Anyway, er war damals einfach schon extrem kreativ, wie er mit seinem Rad umgegangen ist und hat eben BMX und Trail auf eine ganz eigene Art kombiniert. Mhm. Und hat so dieses Thema Streetrail eigentlich erst ins Leben gerufen. Und ich komme ja doch eher vom Wettkampfbereich. Also der Danny ist ja niemals an Trailbewerb mitgefahren. Der ist kein klassischer Trailfahrer. Mhm. Und im Endeffekt bin ich im Danny unendlich dankbar, weil er mit seinen Videos fürs Trailfahren, aber auch für Street Trail oder auch für die Trail-Shows extrem viel ermöglicht und eröffnet hat.
Die Lanze so ein bisschen gebrochen und eben das Publikum breiter gemacht, oder?
Absolut, ja, voll. Und also von dem hat jeder Trailfahrer irgendwo profitiert. Und das ist beim Fabio jetzt nichts anders.
Wäre das Nächste jetzt gewesen, ob das eben beim Fabio dann genauso ist oder da ist natürlich immer noch ein bisschen noch eine andere Komponente drin, eben mit Flips und solchen Geschichten, dass ich glaube, ich habe dich noch nicht flippen sehen, vielleicht hast du dich selbst schon flippen sehen, aber du dich auch nicht.
Also auf den Füßen ja, aber jetzt mit dem Rad noch nicht.
Okay. Aber ähneln sich dann euch eure, sag ich mal, eure Shows auch? Hast du dir seine Drop-and-Roll-Tour mal angeguckt oder vielleicht sogar zusammen mal gemacht?
Wir sind mal gemeinsam eine Show fahren am Gardasee, ja, das war recht cool. Ja, die Grundstruktur ist die gleiche. Also der Danny fährt ja schon relativ viele Shows, also viele nicht, aber große Shows mit seiner Drop-and-Roll-Tour. Der Fabio fährt mittlerweile, glaube ich, relativ wenig Shows, weil er sich eher auf diese großen Videoprojekte etc. konzentriert. Und im Endeffekt, das, was wir da machen, hat schon sehr viel Ähnlichkeit, ist klar. Also, was ich immer gedacht habe, wie ich diese Drop-and-Roll-Tour, ich glaube, bei der Eurobike mal gesehen habe, habe ich gedacht, wie können die bei der Hitze mit schwarzer langer Hose und schwarzer langen Leibel fahren? Und dann habe ich mir das angeschaut und habe gedacht, okay, easy, das sind zu dritt. Und fahren in Summe zu dritt genauso viel, wie ich sonst alleine fahre bei einer Show. Was natürlich dann wesentlich intensiver ist. Machen auch sehr ähnliche Sachen. Also ich sage mal rein vom Niveau her, was das Trailfahren betrifft, komplett ident, wobei sie dann halt diese Flips noch machen und auch einen Speaker haben, der zur Übertreibung neigt.
Ja, aber gut, das muss
aber
ja auch sein.
Aber der seinen Job auch gut macht.
Ja,
ja, klar. Das ist ja alles auch ein bisschen Inszenierung, so ist es ja nicht. Ja. Also bei einer Show machst du in Summe Sachen, wo du weißt, dass sie funktionieren. Die klappen nicht immer beim ersten Versuch, aber grundsätzlich sind die schon relativ safe. Ja.
Ich glaube, das ist auch der Grund, warum es Show heißt und nicht Testlauf.
Ja, genau. oder Weltmeisterschaft oder so.
Ja, genau. Sehr schön. So, und dann ist aber mit eben der Abwechslung mit den Shows, dann kam irgendwann, du willst auch dein, ja, jetzt sagen wir mal, deine Trial-Skills in die Berge bringen. Oder war das letzten Endes Zufall?
Ja, das war eigentlich Zufall, muss man echt so sagen. Ich habe lange in Salzburg gewohnt dann und studiert und habe dann meine Freundin, jetzt Frau, in Innsbruck kennengelernt, die Ines. Und ich habe schon immer Bock auf Innsbruck gehabt, warum auch immer. Mir hat die Stadt taugt, auch zum Trailfahren und die Berge haben mich auch schon irgendwie fasziniert. Dann habe ich sie kennengelernt und dann bin ich wieder heimgefahren und irgendwie 2 Tage später war ich dann in Innsbruck. So. Und seitdem bin ich eigentlich dort. Und genau, dann war ich in Innsbruck, irgendwann bin ich zu einem Spa reingegangen, irgendwie so eine ganz komische Zeit, vormittags um 10 oder 11 oder so, wo die Studenten eigentlich auch nicht gehen, sondern da habe ich Harald Philipp halt kennengelernt, ganz klassisch an der Kasse. Und dann haben wir uns zum Radfahren verabredet und seitdem waren wir halt sehr, sehr viel gemeinsam unterwegs. Und er hat mich halt dann eingeführt in das Hochalpiner Gelände tatsächlich. Und dann haben wir irgendwann gesagt, oder eigentlich hat er gesagt, hey, machen wir ein Projekt gemeinsam. Er hat da so eine Idee im Kopf. Und hat mir eben von diesem Rad erzählt, was da im Steinernen Meer in einer Kletterroute drinnen hängt. Und genau, dann haben wir dieses Video gemacht. Das war eigentlich so der Einstieg für mich in die Mountainbike-Welt. Ja.
Und das hast du ja dann schön weiter fortgetrieben immer.
Ja, es hat sich alles irgendwo ergeben. Irgendwann habe ich dann angefangen, so Mountainbike-Fahrtechnik-Kurse zu geben. Habe da immer mehr gemacht, habe immer mehr so Videogeschichten gemacht im Mountainbike-Bereich und im Endeffekt war das ein natürlicher Übergang, der nach wie vor in Gange ist. Am Anfang war es vielleicht so 80% Trail und 20% Mountainbike und jetzt sind wir eher so bei, ja, es ist hart zu beziffern, aber ein Viertel, drei Viertel würde ich sagen. Mhm. Also Trail ist nicht mehr meine Hauptsportart tatsächlich, aber es bildet natürlich die Basis für das, was ich auf dem Mountainbike machen kann.
Und jetzt schraubst du aber so gefühlt kontinuierlich am Risikofaktor.
Nee,
täuscht es?
Das täuscht.
Also das mag ich, also ich glaube schon, dass du immer weißt, was du tust, aber jetzt, wenn man zum Beispiel dein Dolomiten-Video sieht, da ist nicht viel Spielraum, sage ich mal. Da ist nicht viel Luft nach links, da ist nicht viel Luft nach rechts. Wesentlich, wahnsinnig viel Luft unter dir, weil du ja letzten Endes, ja, ich möchte es nicht sagen Klettersteig, aber wirklich äußerst schmale Felsbänder mit dem Fahrrad befährst.
Ja, ich habe da mal auf Instagram ein Video gepostet oder so. Ähnlich, aber POV. Und dann hat mein Vater angerufen und gesagt, hey, schau, dass die Mutter das nicht sieht.
Sehr gut, das gibt's trotzdem bei euch. Das gibt's ja, wirklich noch. Klar. Also die zwei kennen dich jetzt auch schon ein paar Tage.
Ja, die kennen mich schon. Also kurze Anekdote zu dem Videodreh in den Dolomiten. Wir haben da quasi mehrere Locations gescoutet und bin mit einem Produzenten, also das war eine sehr professionelle Produktion, mit Lukas damals, dorthin gefahren und wir haben uns diesen Trail angeschaut. Da sind die anderen auch schon unterwegs gewesen mit Mountainbike. Killian Brunn.
Ja.
Und haben uns das Ganze angeschaut und ich habe mir gedacht, okay, die Stelle kann ich fahren, die nächste vielleicht nicht, die andere geht wieder, aber in Summe macht das Sinn fürs Video und können wir machen. Dann sind wir so 1,5, 2 Wochen danach wieder hingefahren zum Shooten. In der Zeit dazwischen arbeitet es im Kopf. Das habe ich richtig gemerkt, das ist so ein Prozess in meinem Kopf und du kommst dann so in Gedankenspiralen irgendwie rein, aber musst ja wieder rausziehen und hast dann so diese sag ich mal, Schlüsselstellen jetzt auf diesen Trail im Kopf und denkst dann so, na, das lasse ich vielleicht doch auch weg, wo man zuerst gedacht habe, es geht. So an dem Tag, wo wir dort waren für Shooting, war ich der Erste, der oben war bei der Location und die Kameramänner etc., die waren noch ein paar Meter hinter mir und das Erste, was ich gemacht habe, war Helm drauf und das ganze Ding einfach mal saugemütlich durchgerollt.
Ja.
Und es war dann überhaupt gestresst und hat sich total gut angefühlt. Also es war, sobald ich dann am Rad stehe, habe ich nochmal eine andere Perspektive, bin wesentlich mehr im Fokus Und ja, bin ich gemütlich durchgerollt und bin zurückgekommen. Sie so, ja, wo kommst du her? Ja, bin nochmal runtergefahren. geht super. So. Und dann fangst du dann zum Filmen. Und es war dann schon so, also wir waren halt auch lange dort, du brauchst verschiedene Einstellungen, Drohnenshots, bla bla bla, Fotos. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, so, ich bin jetzt durch. Ich fühle mich nicht mehr wohl, ich habe es jetzt schon zu oft gemacht und ich bin nicht mehr so konzentriert wie am Anfang. Und das war auch der Punkt, wo wir gesagt haben, gut, dann gehen wir runter und lassen wir es. Wir haben sie.
Ja gut, aber das ist ja auch eine äußerst kluge Entscheidung.
Auf jeden Fall. Ja. Und die musst du auch treffen. Ja. Weil wenn du dann sagst, ja, scheißegal, ich mache einfach weiter, dann ist irgendwann nicht mehr so sicher. Weil wenn du so einen Trail irgendwie 20 Mal fährst am Tag, das muss halt auch nicht sein. Ja.
Gibt es aber trotzdem Muffesausen oder wirklich Dinge, wo du sagst, oh, da habe ich ein bisschen wenig geschlafen davor?
Ja, also wenn man sich den Einstieg vom Video anschaut, da gibt es ja ein Porträt, da habe ich tatsächlich wenig geschlafen davor. Aber das war,
weil
man
da... Nicht, weil du früher aufstehen musstest.
Ja, nee, das war eher die Höhe.
Die hat man da ein bisschen zugesetzt.
Ich glaube 3,3 oder so waren es. Ja, ich schlafe nicht so gut in der Höhe. Aber es war nie so, dass ich jetzt wegen so einer Aktion irgendwie schlecht geschlafen hätte. Also grundsätzlich schlafe ich eigentlich recht gut.
Aber witzigerweise klingt ja so, als wärst du eher der auf dem Bike-Sitzer und dann Macher und aber in der Nacht im Traum, sage ich jetzt mal salopp, da dann doch Bedenken haben. Weil ja, eigentlich ist es ja umgekehrt. So im Traum bin ich nämlich der beste Mountainbiker der Welt und da kann ich jeglichen Drop und Sprung, wenn ich dann davor stehe, denke ich mir, na, nicht
ja,
heute.
Ich glaube, damit hast du irgendwie so einen Charaktergrundzug von mir recht gut erwischt. Also so habe ich mir es noch nie überlegt tatsächlich, aber ja, das kommt schon hin. Zurück zum Wettkampffahren, da war es eigentlich auch immer so, dass ich im Wettkampf besser gefahren bin wie im Training. Es gibt ja oft so diesen Trainingsweltmeister,
ja.
Der im Training alles schafft, aber im Wettkampf spielt der Kopf nicht mit. Bei mir ist es immer eher andersrum. Und wir haben damals im Diagnostic Training Center haben wir so einen Reaktionstest gemacht. Zuerst ohne Belastung, ohne körperliche Belastung und dann unter voller Ausbelastung. Und da war ich, weiß nicht, wie viel Prozent besser. Anscheinend brauche ich so ein gewisses Grundniveau an Aktivierung, damit mein Kopf so richtig funktioniert.
Ja. Okay, ja, aber auch stark. Das heißt, du bist wahrscheinlich ohne Mentaltrainer unterwegs, ne?
Ja, schon.
Die Kosten sparen bei uns.
Ja, tatsächlich. Ja.
Super. Und dann kamen diese Reise ganz, also diese ganzen Reiseprojekte, die kamen dann so peu à peu, eben auch, wie du vorher schon gesagt hast, so kamen durch Zufall immer eins zum anderen oder sagte man wirklich, oh, Nepal wär's mal, Kappadokien wär's mal oder war es dann einfach, oh, mei,
oh, Zufall,
fahr ich mit, ja, nehmt's mir mit.
Es hat sich wieder mal alles so ergeben, tatsächlich, ja.
Ich mag dein witzig. Leben.
Ja, es passt, ja. Nee, es ist schon darum gegangen, so, okay, ich will jetzt mehr auf dem Mountainbike machen. Was kann man auf dem Mountainbike machen, um für Sponsoren interessanter zu sein? Okay, ich muss sichtbarer werden. Für mich persönlich waren eigentlich Printmagazine oder sind nach wie vor Printmagazine sehr wichtig eigentlich. Andererseits, weil ich selber immer wieder gern drinnen rumblättere und weil es ein sehr hochqualitatives Format einfach ist. Ist langlebiger wie jetzt alles, was in Social Media passiert. Ja, ich mag es einfach. Und daraus haben sich diese Reisen ergeben. Die erste größere Reise war eigentlich so Guatemala. Und das habe ich gemeinsam mit Stefan Feutl ins Leben gerufen. Stefan Feutl ist Fotograf. Und die Grundidee von der Geschichte, darum war auch der Hans damals dabei, Hans Reh, war, dass wir gesagt haben, wir wollen irgendwo hinfahren, coole Reisestory machen, Fotos daraus nehmen, verkaufen. Im Zuge von einer Veranstaltung. Und das eingenommene Geld wollen wir halt spenden, damit wieder Fahrräder gespendet werden. Das war eben Wheels for Life.
Auch Hans seine Organisation.
Ganz genau. Ja. Und darum sind wir auch nach Guatemala gefahren, haben im Endeffekt dort eine gewisse Route rausgesucht. Da hat der Hans auch ganz viel mitorganisiert, haben da richtig coolen Adventure-Trip gemacht. Und danach in Guatemala, in Antigua war das, haben wir um die 30 Räder an eine lokale Schule gespendet, waren dann wirklich dort und haben diese Räder hingebracht und haben dann auch gesehen, wie die Kids irgendwie auf die Räder hüpfen und mega Spaß dran haben. Und dort war es eben so, dass ganz viele von den Kindern müssten irgendwie 1 bis 2 Stunden zu Fuß in die Schule gehen. So, die 10 Cent für den Bus können sie sich nicht leisten, also zu Fuß. Und jetzt haben da ganz viele Rad gekriegt und düsen einfach mit dem Rad in die Schule und sind dann gleich wieder zurück.
Und sind in einer Viertelstunde da.
Ja, genau. Ja. Und das ist schon Next Level. Und einfach, ja, es war halt cool, da irgendwie wieder was zurückgeben und aus so einem Projekt irgendwie auch was Sinnvolles zu machen.
Dieses Sinnvolle höre ich bei dir relativ oft jetzt raus, oder?
Ja, schon, das ist, das, ich glaube, das kommt im Alter.
Ja, aber das ist tatsächlich, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, das haben wir gemacht, weil wir wollten mal New York sehen, sondern...
Ja, New York war auch witzige Geschichte.
Schönes Stichwort.
Schönes Stichwort. Danke für die Überleitung. Da war ich Back to School Tour und ich wusste, ich habe irgendwie nur so 4 Tage Spielraum nach hinten raus. Und dann habe ich mitgekriegt, dass der Stefan Feutl gerade an der Westküste ist. So, und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, hey Stefan, fliegst du mit nach New York City, wir machen ein kurzes Projekt. Aber du musst filmen auch. Und er sagt, ich kann nicht filmen, ich bin ein Fotograf. Und im Endeffekt hat er das ganze Ding gefilmt. Hat sich noch von einem Kollegen, der selber Filmer war, irgendwie so Tipps geben lassen und der hat es dann auch geschnitten und so. Und daraus ist dieses New York City Video entstanden. Ja,
okay. Das war cool, ja. Ganz kurz noch Kappadokien, weil es mich tatsächlich einfach nochmal interessiert. Das ist ja, das wahrscheinlich kennt es irgendwie gefühlt jeder, dieser Heißluftballon-Spot mit diesen komischen gezwirbelten, ich glaube es ist Asche-Lehm-Gemisch von Bergformen. Weil du jetzt schon da warst, Hand aufs Herz, ist es wirklich so geil zum Fahren oder sind es nur sequenzweise, wo es so schön zwischen den Bergen in diesen Naturpipes durchgeht? Und dann ist es schön zusammengeschnitten oder ist es einfach so 20 Meter so und dann ist es wieder ein normaler Rumpel-die-Pumpel-Felsweg?
Nee, es ist richtig geil, aber es ist nicht so viel. Also ja. Die Trails sind halt relativ begrenzt. Es ist im Endeffekt so, diese Stadt, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, ist von mehreren Tälern umgeben und die enden alle in dieser Stadt wieder. Mhm. Sprich, du trittst irgendwo hoch und fahrst dann den Trail durch dieses Tal wieder zurück in die Stadt. Die Stadt ist dann der tiefste Punkt. Und diese Trails sind wirklich unglaublich lustig zu fahren. Und größtenteils natürlich entstanden, da wird ja nichts gebaut. Logisch, das ist ja UNESCO-Weltkulturerbe. Es war ja witzig, weil wir waren dort immer... Also ein Spot war halt so, der hat am meisten fürs Video jetzt hergegeben. Jetzt waren wir dort natürlich ein bisschen öfter, auch für die Fotos. Und da hat es eine Mini-Gastronomie gegeben, in so einer Höhle drinnen. Der hat uns immer einen Toast gemacht. Und der fährt jeden Tag mit Moped rauf und runter auf den Trails. Und das schaut auch, also ganz normale 50-Kubik-Moped, also nichts Offroad-mäßiges. Und das hat er mit dem richtig lustig ausgeschaut. Ja,
ja, das glaube ich. Wie ist es jetzt? Hast du wirklich auch immer diesen Anspruch, es muss schon auch knackig sein, du musst schon auch immer deine Skills gebrauchen? Oder hast du auch, ich sage jetzt mal ganz salopp, auf einem Flowtrail in einem Bikepark Spaß? Oder sagst du, na lass mich
ich
los
im Ruhe Spaß. Ich habe am Radweg neben der Isar Spaß. Oder wenn ich auf irgendeiner Straße rumfahre. Also das, ich fahre schon gern Technisches, klar. Das ist irgendwo auch das, wo ich meine 3 Skills am besten umsetzen kann. Umsetzen, versetzen, klar. Ja. aber ich habe wirklich auf jeden Trail Spaß. Und ich habe eigentlich auf jeden Rad irgendwo Spaß. Oder Motorrad fahre jetzt nicht mehr so viel, aber ja, da bin ich ganz offen eigentlich. Ja.
Wie viel Zeit bleibt als Familienvater jetzt noch für das Fahrrad? Also natürlich, zum einen ist es ja schön zum Glück im Deckmantel Beruf, weil du musst es ja machen, weil sonst verhungern alle.
Das ist mein Riesenvorteil.
Ja, genau, das ist der Trick eigentlich, oder? Ja, oder bleibt noch für Privatmensch Tom Fahrradfahrzeit?
Ja, die muss schon bleiben. Es ist auch so, dass... Für Privatradfahren ist im Winter auch tatsächlich mehr Zeit. Ich gehe ja immer bei jedem Wetter raus Radfahren. Jetzt den letzten Winter nicht so viel, weil, also gerade jetzt so der letzte Winter war ja furchtbar bei uns zu Hause, weil die Kleine irgendwie ständig krank war. Aus Elternteile kriegst du das natürlich auch wohl immer ab. Irgendwas streift die immer. Das hat ein bisschen die Stimmung gedrückt, aber es wird besser. Und unterm Jahr ist es schon so, dass gefühlt mehr betrieblich gefahren wird, als jetzt wirklich rein privat. Aber wenn es privat geht, dann drücke ich es dann schon noch rein. Ja.
Und das ist auch alles daheim akzeptiert?
Ja, das muss
oder
ja
auch. Oder muss ja auch
letztendlich. Ja, klar.
Aber darfst
aber
du?
Ja, das ist kein Thema.
Aber darfst also, du in den fiktiven Fuerteventura Familienurlaub deinen Bikekoffer mitnehmen?
Also La Palma was mit, ja. Okay.
Also das passiert schon.
Ja, das passiert schon. Wir sind jetzt schon einmal ohne Fahrrad weggeflogen. Da habe ich dann.
Warst du am zweiten Tag an der Leihstation?
Da habe ich dort ein Citybike mitgenommen und habe ein Willy Winste Video gemacht. Ja, aber das reicht halt schon, um blöd gesagt, den Urlaub zu finanzieren. Ja. Und dann kann man das schon noch mitnehmen. Meine Frau fährt ja selber auch gern Fahrrad. Das gehört auch dazu. Die letzten Jahre ist es ein bisschen weniger gewesen, aber jetzt wäre das Ziel, dass das wieder mehr wird. Genau.
Sehr gut. Da ja in deinem Leben alles einfach so kam und so passiert ist, bist du auch einfach so im Guinness-Buch der Rekorde.
Ja, genau. Das ist
so einfach.
Ja, das war so, das war eine Idee von mir, die ist relativ lange in meinem Kopf herumgeschwirrt. Also ich habe zwei Einträge tatsächlich. Das habe ich als erstes gemacht. Ja, heißt Wall Climb on a Bicycle. 2,89,5 Meter. Da ist es umgangen von einer Rampe, die darf maximal 50 cm hoch sein, also sowas limitiert. Und die darf maximal einen Meter von der Mauer, von der Wand wegstehen. Mhm. Und von dieser Rampe bin ich auf im Endeffekt einen Palettenturm raufgesprungen, der 2,89,5 Meter hoch war. Genau. Mhm. Da hat es davor schon einen Weltrekord gegeben, der war irgendwo bei 2,50, 60 herum.
Ah, okay, deswegen auch schon die Parameter mit Rampe, Mauer genau. Wegstehen, weil gerade wollte ich sagen, wer bestimmt das?
Aber genau, ja, das war okay. Schon alles definiert okay. Tatsächlich. Problem an der Geschichte damals war, dass ich diese Richtlinien, wie hoch die Rampe sein darf etc., erst eine Woche vom Weltrekordversuch bekommen habe. Mhm. Und ich habe davor schon mit einer anderen Rampe ein bisschen probiert, die haben wir dann nochmal abschneiden müssen und adaptieren müssen, das Ganze. Und habe dann die Höhe, die dann Weltrekord war, oder auch die ein, zwei Paletten weniger, davor nie probiert gehabt, sondern es war wirklich beim Weltrekordversuch. Und das war auch lustig, weil das war im Zuge einer Show in Capron damals, die haben da immer ein riesen Fest veranstaltet, das war echt cool dort, mega Stimmung gewesen. Und das Ziel waren diese 20 Paletten gestapelt. Das war diese 2 Meter knapp 90. Und dann 14 Paletten easy, 15 easy, 16 war dann schon ein bisschen komisch. 17 ist dann gar nicht gegangen. 18 und das ist halt der Sprung, wo du von einer Technik auf die nächste switcht. So, also quasi bis 16 bin ich ganz hoch. Ohne vorher mit dem Rad dagegen zu springen.
Und dann nachziehen.
Und dann ab 18, genau, drückst du das Hinterrad noch gegen die Fläche eigentlich von der Wand. Das Vorderrad ist aber schon oben. Und dann holst du das Hinterrad nach. Aber es ist alles ohne Pedalberührung. Also du musst schon wirklich auf den Reifen bleiben. Das ist was ungültig gewesen. Und 18 ist dann so irgendwie nur gegangen. 19, also ganz knapp. Und 20 war echt so super easy, voll perfekt. So, das...
Wie 17 ging nicht, aber 20 geht.
Genau, weil dadurch, dass ich da die Technik dann umstellen haben müssen.
Ah, okay.
Mit der Technik, wenn es zu niedrig ist, ist es fast ein Tick schwerer dann. Mhm. Weil du mit dem Vorderrad dann zu hoch bist, dann verlierst du Energie. Aber da sind wir jetzt ein bisschen im Detail drin.
Ja. Ja.
Aber diese 20, die sind so geflutscht, das war richtig cool. Das hat echt Spaß gemacht. Ja. Zweiter Weltrekord war...
Die 20 stehen bis heute?
Meines Wissens schon.
Okay.
Also ich habe mal eine E-Mail gekriegt, irgendwie wollte es mal versuchen zu knacken. Ich weiß aber auch nicht, ob dieser Versuch stattgefunden hat oder nicht.
Okay.
Ich weiß noch nicht einmal, ob man informiert wird, wenn es wer anderer knackt oder nicht. Keine Ahnung. Aber ich habe jetzt mal in der Datenbank geschaut vor 2 Jahren oder so. Da war es noch drinnen.
Okay, also du musst keine Paletten anfangen zu kaufen.
Nee, das wäre auch nicht mehr mein Geschäftsmodell. Und der zweite Weltrekord war 400 Meter Hürdenlauf im Rad. Die Idee dafür ist im Zuge vom Sportstudium entstanden. Ballsportarten, haben wir schon gesagt, liegen mir gar nicht. Leichtathletik auch nicht so richtig. Und wir haben damals 400 Meter Hürdenlauf ausprobiert und ich habe mir gedacht, das ist so anstrengend. Das müsste doch eigentlich mit dem Rad besser gehen. So. Und das Ganze habe ich dann 1-2 Jahre irgendwie im Kopf gehabt. Und da haben wir gedacht, hey, das wäre doch irgendwie cool für Wetten, dass. Dann habe ich das Ganze mal eingereicht, bei Wetten, dass, also jetzt gibt es wahrscheinlich nicht mehr, aber da hat es die Plattform gegeben, da hast du einfach deine Daten reingeschrieben und deine Wettidee Und dann habe ich das abgeschickt und eine halbe Stunde später hat schon das Telefon geklingelt und gesagt, Gottschalk, das klingt hier voll cool. Nee, das war schon so Landszeiten, aber nee, es war nicht der Lanz. und dann bin ich damit halt zu Wetten, dass kommen. Mhm. Und das war schon eine richtig coole Erfahrung. Das war eben die zweite Show mit Lanz damals. 13 Millionen Zuschauer live, also nur 13 Millionen.
Ach, wie witzig. Ich wusste gar nicht, dass es tatsächlich auch via Wetten, dass war. Ich habe gedacht, das war tatsächlich schon instrumentalisiert, dass man das machen möchte. Aber ich wusste gar nicht, dass es via Wetten, dass war. Das ist ja schon wieder die Gemeinsamkeit mit Herrn Ray. Ja. Weil der war auch bei Wetten, dass. Ja, genau. Der war, ich glaube, aber der war noch bei Herrn Elsner.
Ja, genau.
Ja. Ja. Das Wahnsinn. Ist noch ein paar Jahre. Ach krass, ja. Verrückt. Entschuldige. Du wieder.
Genau. Dann war ich dort dabei. Das war eine mega Erfahrung einfach. Dieses Team da drumherum und das ganze, die ganzen Hollywood-Stars, die da rumgelaufen sind, das war eben die zweite schon mit Lanz. Deshalb, die erste ist nicht so gut gelaufen, weil jetzt haben sie irgendwie jeden herholen müssen, der irgendwie so mega berühmt war. Also Tom Hanks und was nicht, wenn nur alles. Ja, war eine extrem coole Erfahrung einfach. Ja. Und daraus, aus der Idee, haben wir dann auch gesagt, könnte man doch einen Weltrekord machen. Und da bin ich in Linz gegen Felix Sanchez angetreten, seines Zeichen Olympiasieger auf 400 Meter Hürden. Mhm. Hat man dann ein bisschen Respekt davor. In meinem Fall, ich habe ein bisschen zu viel Respekt davor gehabt, weil ich habe dann von diesen 10 Hürden 4 umgehauen oder so. Was einerseits extrem gefährlich war tatsächlich. Weil man kommt dann mit ungefähr 30 km/h daher, oder eher so 35 sogar, und muss am Bunnyhop über eine 91,44 cm hohe Stange machen.
Ich wollte gerade sagen, so eine Hürde ist nämlich ordentlich hoch.
Genau, sie wird halt höher, wenn die Distanz kürzer wird. Also das war mein Vorteil auf 400 Meter Hürden. Plus die Anzahl der Hürden ist immer die gleiche. Mhm. Auf 400 Meter hast du 10 Hürden, auf 100 Meter hast du auch 10 Hürden. Also auf 100 Meter brauche ich nicht antreten. Aber 400 Meter hat es halt gut funktioniert. Und es ist nicht so wie bei einer Bunnyhop-Stange, wo dann einfach oben die Stange runterfällt, sondern ich habe die originalen Hürden von Leichtathleten nehmen müssen.
Das ganze Ding knallt um.
Das ganze Ding, genau. Und da bleibst du halt schon gut hängen im Hinterrad. Also es war schon ziemlich sketchy. Und im Endeffekt kannst du rechnen, nach 20, 25 Sekunden war ich so dermaßen blau. Da geht koordinativ nicht mehr so ultra viel. Ja, das war grenzwertig. Aber ja, die Zeit steht 44,6, glaube ich. Ich weiß nicht, hast du nachgeschaut?
Na.
Schnellster Mensch auf 400 Meter Hürden. Das ist ja das eigentlich Geile dran.
Stimmt, das ist ja tatsächlich, das klingt ja fast noch besser.
Eigentlich schon, ja.
Du hast auch gewonnen sozusagen den Läufer. Weil es eben 400 Meter waren. Genau. Weil 100, bei aller Liebe, no chance.
Na, es geht nicht. Keine Chance.
Du hast gerade angefangen Platz zu treten.
Zum Treten. Also am Anfang war mir nicht klar, wie gut funktioniert das überhaupt. Weil wo ich das erste Mal probiert habe, da habe ich das Trailrad gehabt und ich habe ein Mountainbike gehabt. Mit beiden funktioniert es nicht. Das Trailrad hat eine zu kleine Übersetzung. Mhm. Das Mountainbike ist viel zu schwer und Federung etc. Da hat man der Harald Philipp damals sein Lightwheel H3, war das glaube ich, so ein Vorgrossrad noch von Lightwheel, geborgt. Und mit dem habe ich es zum ersten Mal probiert, das Ganze. Da waren aber auch relativ schwere Reifen drauf etc. Da war irgendwo bei 53 Sekunden oder so. Aber das habe ich gebraucht, damit ich zu Wetten, dass sagen kann, ich glaube, das geht sie aus. So. Mhm. Also das könnte eine coole Geschichte sein. Und die haben dann eben dieses Duell gegen einen deutschen Meister vorgeschlagen und dann war das so Österreich-Deutschland-Duell.
Ah ja, okay. Gern genommen bei Wetten, dass. Ja.
Sowieso.
Ganz anderer Block, Themenwechsel, aber auch vielleicht mit extrem. Ich meine, jetzt bist du oftmals in wirklich extremem Gelände unterwegs, vielleicht auch als Einziger. Und dann kommt dir der Wanderer entgegen.
Ja.
Wie ist es, wenn man auf, ja, sage ich mal, den stilleren Wegen unterwegs ist? Hat man dann auch vielleicht mal Ärger? Vielleicht gibt es Länderunterschiede? Weil oftmals sagt man auch so, dass es... Der Deutsche an sich ist da vielleicht nicht ganz so tolerant.
Ja.
Wie auch immer.
Das hast du im Endeffekt überall. Also ich sehe gerade einfach die großen Problematiken, hast du halt immer in so Ballungszentren, wie es jetzt in München ist, wahrscheinlich. Ihr kennt es halt mehr von Innsbruck. Du bist da auf Wanderwegen unterwegs, wo du grundsätzlich schon mal nicht fahren darfst. Und dann gibt es ja ganz viele, die auf eine Art und Weise fahren, die dort einfach nicht. Nicht zu brauchen ist, brauche nicht auf Tempo fahren. Und sobald man dann aus diesem Ballungszentrum rausgeht, in Regionen, wo ohnehin wenig Radfahrer unterwegs sind, hast du üblicherweise ja null Probleme. Also ich glaube, ich habe ja vielleicht 2-3 Mal, wie wir es in Österreich sagen, richtig Anschiss gekriegt. Aber es ist mir egal. Ich bin dann auch keiner, der zu diskutieren anfängt, sondern sage halt, hey, ja, sorry, sind wir einfach nicht einer Meinung, ich wünsche dir trotzdem einen schönen Tag. So, ja. Ich habe es eigentlich noch nie gehabt, dass dann einer irgendwie im Stock da gestanden ist und mich nicht vorbeilassen wollte oder so. Und wenn doch, dann finde ich meistens auch einen Weg vorbei. Das ist vielleicht mein Vorteil als Trailfahrer. Ich habe da ganz wenig schlechte Erfahrungen gemacht tatsächlich. Und,
also bei dir vielleicht auch Bauklötze staunen, wo du ihnen gerade entgegenkommst?
Das ist auch ein Thema, ja. Also gerade in Italien, also Dolomitenvideo, kurzer Rückblick. Wir waren so intelligent, dass wir das zu Ferragosta-Zeiten gefilmt haben. Das haben wir irgendwie überhaupt nicht im Kopf gehabt. Und es war natürlich generell schwer, einen Termin zu finden, wo alle Zeit haben. Und dann war der Ferragosta. Da waren halt irgendwie hunderte Menschen auf diesen Wegen unterwegs. Also gerade beim Pizzpoe war es ganz extrem. Und es waren aber alles Italiener. So. Der Italiener sieht man da schon mal mit Rad stehen, dann Kameramann, dann Fotomann, dann der Drohnenpilot, also der weiß, irgendwas passiert da jetzt. Mhm. Und dann war immer einer, der gesagt, hey, alle stehen bleiben, fast wie bei so einem Touristenausflug. Und dann, okay, passt, ich fahre jetzt durch. Die waren alle mucksmäuschenstill. Dann machen wir die Szene und dann, okay, passt, haben wir im Kasten. Ey, grande, grande!
Und dann auch noch tosenden Applaus.
Haben es voll abgefeiert. Ach, ja, das war richtig cool. Haben echt gute Stimmung am Berg gehabt eigentlich. Und das ist halt so die Geschichte mit den Italienern. Also die meisten finden es richtig cool, wenn du irgendwo unterwegs bist mit Mountainbike, wo sie selber jetzt das Mountainbike nicht so sehen würden. Ja.
Ja, das ist, glaube ich, schon auch nochmal wirklich der große Unterschied, wie du sagst, jetzt, wenn du auf, nicht, dass es in Saalbach genügend Bikewege gibt, aber wenn du da dann noch wie ein Ochse auf dem normalen Fußweg runterschießt, dann braucht sich auch keiner wundern.
Ja, genau, so ist es.
Ja, absolut. Was ist für 23 noch so geplant? Gefühlt bist du eigentlich ab übernächster Woche jedes Wochenende in irgendeinem Riding Camp, wo du Leuten Fahrradfahren beibringst.
Ja, das kommt doch fast hin tatsächlich. 23 wird wird anders. Also es ist für mich jetzt so das ein Jahr mit vielen Veränderungen, sagen wir mal so. Synthes und Lightwheel haben mich ja sehr, sehr lange begleitet und da wird es im Mai Änderungen geben und dadurch geben es natürlich auch andere Themen, die anders werden, aber ich bin sehr gespannt drauf und ich freue mich extrem drauf, also ich glaube, dass das richtig cool wird und ja, also ich werde 40 das Jahr, ich weiß jetzt nicht, ich werde der Mountainbike-Szene noch eine Zeit lang erhalten bleiben, auf jeden Fall. Aber natürlich macht man sich dann irgendwo mehr Gedanken und überlegt sich, wie das langfristig auch weitergeht. Mhm. Und aktuell fühle ich mich aber noch voll wohl auf dem Rad, auf dem Trailrad auch nach wie vor, aber speziell natürlich auf dem Mountainbike. Und gerade auch das Thema E-Mountainbike eröffnet da natürlich auch nochmal viel. Da kommen wir zu einem Thema von ganz am Anfang.
Motor raus, jetzt Motor wieder rein.
Genau, jetzt kommt er auf jeden Fall wieder rein. Der war die letzten Jahre auch schon drinnen tatsächlich.
Und ab der 40 kannst du drüber reden.
Ja, ab 40 können wir es offiziell machen. Nee, das ging drunter eigentlich auch schon. Also das wird sehr spannend. Dann gibt es eine andere Kooperation mit Davos Klosters, wo ich öfter mal zu Gast sein werde und viel Content machen darf. Und das ist eigentlich ein Riesenvorteil auch. Ich darf die Region richtig gut kennenlernen, weil da gibt es schon richtig geile Trails und da freue ich mich extrem drauf. Und ein paar andere neue Geschichten gibt es auch und ich glaube, das wird gut.
Ist es merklich für einen selber, wenn ich jetzt mal ganz, ganz leise nur sage, du beschließt ein bisschen kürzer zu treten, das oder kleiner oder anders zu treten? Sagen wir, wie gesagt, ich versuche es leise zu sagen. Gibt es dann Sponsoren, die sagen,
Bislang noch nicht, nein. Okay. Nee, also aktuell ist so, dass, also so Entscheidungen, so große Entscheidungen, die spreche ich üblicherweise auch mit anderen Sponsoren ab.
Okay, also das ist dann wirklich einmal Bike-Familientreffen sozusagen.
Ja, schon, weil grundsätzlich versuche ich immer mit Sponsoren langfristig zusammenzuarbeiten. Also Red Bull bin ich ja schon über 20 Jahre. Synte, das war mein erster Sponsor, also reden wir so von 24, 25 Jahren. Das ist schon echt eine lange Zeit. Maloja sind jetzt auch schon, ich glaube, knapp 15 Jahre oder so. SQLab 10. Und natürlich will man dann schon auch, dass die dann den Weg, den man für sich selber dann irgendwie sich vorstellt, mitgehen.
Ja.
Und es macht jetzt keinen Sinn, alle ein, zwei Jahre wieder Sponsoren zu wechseln, da habe ich auch keinen Bock drauf. Und drum, genau, gehe da ganz offen in so Diskussionen rein und höre mir auch an, was die anderen drüber denken und wie die das Ganze sehen. Ja.
Und wie gesagt, jetzt wirst du nahbarer und gibst Fahrtechnikkurse.
Genau, das mache ich jetzt eh schon relativ lange, also gut 10 Jahre, hätte ich gesagt. Da hat mir der Kurt Resch vom Steineckerhof ein bisschen reingeholt in die Geschichte. Bei ihm habe ich den ersten Workshop gemacht. Und er hat Bock drauf gehabt, wegen Wetten, dass, weil er gesagt hat, hey, der kann voll gut Bunnyhop springen, das soll man den Gästen mal zeigen, wie das funktioniert. So.
Ja.
Und aus dem heraus ist quasi das Thema Fahrtechnik entstanden. Und das passt natürlich sehr gut zu dem Trail-Thema. Ich habe bei der Fahrtechnik ein bisschen andere Herangehensweise wie die meisten Fahrtechniklehrer. In erster Linie, weil ich keine Fahrtechniklehrer-Ausbildung habe, sondern weil ich mir alles irgendwie selber beigebracht habe und irgendwie überlegt habe, wie kann das jetzt funktionieren? Wie mache ich das am besten? Wie geht das am besten an? Habe natürlich auch vom Sportstudium viel mitnehmen können, biomechanische Natur einerseits, aber auch didaktische Natur, wie ich jetzt irgendwie so Themen vermitteln kann. Und aus dem heraus genau sind diese Fahrtechnikkurse und Camps entstanden.
Das sind Kurse von A bis Z, also wirklich jetzt, du bringst ganz ohne Wertung Hausfrauen dieser Erde Radfahren bei, du bringst ambitionierten Einsteigern Verbesserungen bei und ihr macht auch noch mit Fast Cracks irgendwelche Special-Dinge.
Genau, also Hausfrauen eher weniger tatsächlich, ist jetzt nicht so eine klassische Zielgruppe.
Oder Fahrradanfängern, wirklich, ja, genau. Um zu sagen, das sind jetzt die Berge. Herzlich
genau.
Willkommen.
Ja, man muss immer ein bisschen aufpassen, weil du willst quasi niemanden mitnehmen in die Berge auf hochalpine Trails, ja. Die dort eigentlich nicht unterwegs sein sollten. Und grundsätzlich bei so Kursen fahre ich lieber auf Wegen, die ein, zwei Levels unter dem sind, was die Teilnehmer sonst fahren, weil man da genauso viel lernen kann und weil man da wesentlich sicherer unterwegs ist. Grundsätzlich geht es bei meinen Kursen schon auch um die Basics vom Trailfahren, klar. Ich mache jetzt keine Kurse, wo es darum geht, wie ich springe einen 15-Meter-Double, weil ich das selber, ja 15 springe ich nicht, aber ich kann schon springen, aber ich tue mir relativ schwer, das zu vermitteln.
Das ist doch ein eindimensionaler Kurs möglicherweise.
Ja, voll. Bei mir geht es viel darum, einfach die Technik auf dem Rad zu verbessern. Ganz speziell darum, aktiv zu werden auf dem Rad, Bewegung reinzubringen, weil ich finde, das ist eigentlich so der wichtigste Punkt auf dem Rad. Das Schlimmste ist, wenn man sich nur beim Lenker festhält und irgendwie auf die Pedale oben steht. Und unser Problem eigentlich ist gerade, dass die Räder viel zu gut sind. Also die tragen uns ja recht weit, ohne dass wir als Fahrer aktiv sind. Aber wir bleiben halt Passagier. Und das wollen wir vermeiden, weil das führt irgendwann zu Problemen. Dann kommst du von der Technik her nicht mehr weiter und bist natürlich ja wesentlich sturzgefährdeter. Und da ist immer mein Ziel, quasi Bewegung reinzubringen, diesen Bewegungsraum auf dem Rad, den man da hat, den möglichst gut auszunutzen.
Aus Passagieren Piloten machen.
Aus Passagieren Piloten machen, ja, genau.
Sehr schön, sehr schön. Was steht sonst 23 noch an? Sieht man dich irgendwann mit deinem Van wieder irgendwo rumrollen? Gibt es eine Tour? Gibt es irgendeinen Europatrip? Oder?
Ja, man wird mich definitiv öfter mit dem Van rumrollen sehen. Eben mit dem Camper bin ich üblicherweise bei diesen Kursen da unterwegs und das ist da sozusagen meine Homebase und werde da auch freundlicherweise von Ventura unterstützt, was für mich also mitunter eines der geilsten Sponsorings in meiner Laufbahn war oder ist, weil mir dieses Fahrzeug einfach so unglaublich viel Freiheiten und Möglichkeiten bietet, um Projekte umzusetzen und dergleichen. Was steht an? Das Projekt Schlüsseldienst machen wir wieder dieses Jahr. Habe ich ja letztes Jahr wieder aufgegriffen. Die Videos sind noch nicht online, aber es kann sich nur mehr um Tage handeln. Also wir sind gerade am Feinschliff, damit wir die Videos fertig kriegen. Und dann schauen wir, dass wir die jetzt spätestens Anfang April einmal raushauen. Und ja, bin gespannt, wie so die Resonanz wird dazu. Und das Projekt will ich auf jeden Fall wieder machen, 2023. Freue mich ja extrem drauf, weil das ist ein Projekt, das einfach so extrem viel Spaß macht. Und wer es nicht kennt, es geht einfach darum, Da kann sich jeder Mountainbiker im, sag ich mal, Dachraum melden, kann mir seine Schlüsselstelle schicken. Und ich komme dann hin und hilf demjenigen dabei, die Schlüsselstelle dann auch zu bewältigen. Also es gibt 5 Gewinner, die werden dann von mir besucht. Mhm. Und das Ganze wird dann mit Video nur dokumentiert. Und es ist halt cool, weil du fährst einerseits in Regionen, wo du sonst nicht unterwegs wärst. Also ich würde jetzt nicht irgendwie nach Würzburg in den Wald fahren oder so zum Radfahren. Aber dort gibt es geiles Radfahren und es macht eigentlich überall Spaß. Und ja, es gibt wirklich überall dann irgendwie spezielle, technisch anspruchsvolle Stellen, die man sich da gemeinsam anschauen kann. Und das Projekt ist auch so gedacht, dass es für alle Könnerstufen interessant sein soll eigentlich.
Okay.
Also das muss keine besonders arge Schlüsselstelle sein. Es kann auch, beim ersten Mal 2019 haben wir eine hängende Rechtskurve gehabt, wo er gesagt hat, er verliert immer die Traktion am Vorderrad. Wie kann ich das besser machen, dass ich flüssiger durchkomme und mich sicherer fühle dabei? Und das war der Yannick und ich glaube, ich habe dem auch ein bisschen dabei helfen können, da dynamischer durchzukommen. Und ja, die Begegnungen sind da eigentlich das Wichtige dran, weil ja, man ist da mit irgendeinem Mountainbike unterwegs, zu dem man sonst nicht Kontakt hätte und das macht eigentlich immer Spaß.
Wo reicht man die Schlüsselstellen ein? Über deine Website oder?
Das muss man überlegen für nächstes Jahr. Ich würde es ja ganz gerne ein bisschen öffnen, aber es ist organisatorisch und auch rechtlich, Datenschutz, bla bla. Gar nicht so einfach, das auf andere Beine zu stellen. Aktuell war es über meine Homepage und ein Google-Formular, das man ausfüllt und wo man dann ein Foto oder Video von der Schlüsselstelle auch reinlädt, damit ich mir das Ganze mal anschauen kann, weil es soll halt auch nicht zu gefährlich sein. Ich habe keine Lust, da 300 Meter Steilwand irgendwie rumzutanzen und was zu probieren.
Spätestens, wenn du es gemacht hast, kommen die nächsten 100, um es auch zu fahren.
Genau, sondern das soll alles safe sein und es soll alles machbar sein. Und dann werden die ganz randomisiert ausgewählt und dann fahre ich da hin und besuche diejenigen.
Sehr schöne Idee. Das klingt doch so. Das klingt sehr gut. Tom, bevor wir zum Ende kommen, wir hatten es vorher schon kurz. Mit wem würdest du gerne noch fahren, um die Antwort ja oder mit wem bist du noch nicht gefahren? Gibt es jemanden, wo du sagst, ah, da hätte ich noch einen mit dem, egal ob du jetzt Show, Trial oder von mir aus geht ja auch mit dem Dirtjumpen. Gibt es jemanden, wo du sagst, der würde mich mal interessieren und der lief mir noch nicht über den Weg? Ich weiß, Tom Hanks fällt jetzt schon aus, kennt er schon.
Ich glaube, der ist ja nicht so fahrradaffin tatsächlich.
Egal.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich war schon mit vielen unterwegs. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht so den einen im Kopf, mit dem ich unbedingt mal losstarten möchte.
Ja, vielleicht hat man das auch einfach irgendwann
ja, nicht. Nee. Es gibt einen Haufen Leute, die ich immer wieder mal gern sehe und mit denen ich immer wieder mal gern unterwegs bin. Das sind jetzt aber nicht nur Radfahrer zum Beispiel. Das ist auch das Thema mit Stefan Feutl zum Beispiel als Fotograf oder auch der Martin Bissig aus der Schweiz. Mit dem bin ich einfach gerne unterwegs und mache geile Stories.
Da wirst du ja in Klosters jetzt ein paar Mal, und Klosters Davos ja ein paar Mal auf ihn treffen.
Absolut, ja, genau. War der auch schon, der war ja auch schon
bei dir. Der war auch schon da, ja.
Ja, genau.
Beziehungsweise er hat sich zugeschaltet.
Ja, okay. Ja, es geht natürlich auch mittlerweile.
Ja.
Genau. Und ja, so von Locations her, ich würde schon gerne wieder mehr reisen. Wir haben eben mit Martin und mit Gerhard gemeinsam noch ein gemeinsames Ziel, wo wir unbedingt einmal hinwollen, aber wo wir es noch nie hingeschafft haben. Dieses Jahr waren wir wieder extrem knapp davor. Und dieses Jahr war dann eins der Hauptprobleme, dass meine Sponsorings für dieses Jahr noch nicht hundertprozentig geklärt waren. Und dann haben wir gesagt, komm, wir verschieben das nochmal. Und wir haben es jetzt für nächsten Winter auf der Agenda. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, wo es hingeht, weil diese Location ist schon sehr, sehr speziell. Und unser Ziel ist dann dort schon auch, dass wir dort die Ersten sind.
Also, das heißt, wir behalten alle die Instagram-Kanäle von Tom Oehler, Martin Bissig und Gerhard Tscherner im Auge, falls es da irgendwann mal ein Announcement gibt, wo es nächsten Winter hingeht, wenn sie es denn endlich mal zu dritt schaffen.
Das Announcement wird es erst geben, wenn wir schon dort
waren. Wenn ihr schon dort wart.
Auf jeden Fall.
Das stimmt, das ist richtig.
Aber es ist auf jeden Fall ein Ort, wo man sehr, sehr schwierig hinkommt. Ein Flieger pro Woche, nicht
online. Jetzt hör auf, sonst fange ich an zu raten und danach mache ich.
Das ist echt schwierig.
Ja. Die abschließende Frage, die ich immer stelle: Gibt es ein Trail, ein Gebiet, eine Region, wo Tom Oehler sagen würde, Freunde, da müsst ihr hin. Da müsst ihr Fahrrad fahren, war bis jetzt das Beste.
Also grundsätzlich, die Frage ist natürlich jetzt schon aufgelegt, oder? Ja, also aus meiner Sicht
ist die Antwort ist es präsentiert vom Tourismusverein Davos.
Ja, würde ich gar nicht sagen. Also ich war tatsächlich auch selber noch nicht so viel in Davos unterwegs, weil es sich so vorher irgendwie ganz wenig ergeben hat. Und ich wohne quasi in den Dolomiten, dann fahre ich einfach ganz oft in die Dolomiten rein. Und in der Schweiz hast du immer das Problem, dass das Essen gehen am Abend ist einfach nicht so lustig, wie wenn du in Italien essen
gehst. Das ist gar nicht lustig.
Das ist gar nicht lustig.
Gar nicht.
So. Genau. Aber
liegt nicht an der Qualität.
Nee, auf keinen Fall. Aber bei uns werden die Preise auch immer höher und die Schweiz, glaube ich, ist relativ konstant, von dem wir gleichen uns ein wenig
an. Sag's nicht zu laut.
Genau. Ich war aber schon vor 10 Jahren, das war einer meiner ersten Mountainbike-Trips mit meiner Freundin und einem Kollegen. Und das war auch in der Schweiz. Und in der Schweiz waren einfach die Trails, und ich rede jetzt nicht von den Bike-Trails, ich rede von den Wanderwegen, die werden dort einfach anders angelegt. Und die machen, also es ist eigentlich wie, ein bisschen wie so ein Pumptrack, die machen einfach so sau viel Spaß. Die sind auch meistens nicht so extrem steil wie bei uns im Tiroler Raum. Und das ist schon Mountainbiken auf einem anderen Niveau, würde man sagen. Bei mir geht es halt weniger darum, jetzt im Bikepark unterwegs zu sein. Das ist eigentlich, macht schon Spaß, aber das ist jetzt nicht so meine Welt.
Ja.
Ich bin am liebsten auf Naturtrails unterwegs und genau die finde ich dort einfach. Ja. Und ansonsten andere Region, was mich nur immer reizen würde, ich war zwar einmal dort, aber leider verletzt, die North Shores in Vancouver. Also das steht auch noch auf meiner Liste.
Da warst du tatsächlich noch nicht. Es gibt wirklich noch Orte, wo du...
Es gibt genügend Orte.
Aber echt Vancouver, North Shore, das wäre es nochmal.
Ja, weil es einfach auch so... Es ist so ein Mountainbike-Urgestein dort irgendwie. Ja, mit Brad Tippy am besten dort irgendwie fahren gehen oder so, der kennt dort eh alles. Ich war einmal dort beim Ryan Leach, um mit ihm gemeinsam ein Video zu machen, aber halt auf dem Trailrad noch.
Ja.
Und wir wären schon auch diese North Shore ein bisschen gefahren, aber leider verletzt. Der Flug war aber gebucht, die haben nicht stornieren können, hat gesagt, dann fliege ich halt so rüber, hilft ja nichts.
Ja, das ist nicht das Schlimmste, was man machen kann.
Na, war schon gut. Ich habe mit Ryan ein Schnitzel gemacht drüben, das hat überraschend gut geklappt tatsächlich. aber das habe ich schon auf meiner Liste, ja. Das würde ich mir echt gerne mal anschauen.
Ja, also Gott, du und Tippi zusammen, North Shore, Squamish, Pemberton, das sag mir Bescheid.
Ja, bist dabei, oder was?
Bin ich dabei.
Gut, mach mal.
Ihr braucht ja irgendjemand, der irgendwie ein bisschen Fotos macht. Tom, das war ein Riesenspaß, dass du da warst. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Danke auch von meiner Seite. Es ist immer wieder cool, irgendwie andere Dinge zu machen.
Ja, und kaum macht man andere Dinge, sind diese auch schon wieder vorbei. Das war's wieder mit einer Folge des Thank You for Riding Podcast powered by Deuter. Es ist natürlich wie immer. Ich packe euch in die Beschreibung alle Links zu den Videos, von denen wir jetzt gesprochen haben. Toms Webseite, den Instagram-Account. Da werdet ihr auch bestimmt noch in nächster Zeit über den Schlüsseldienst etwas lesen, falls ihr euch da selbst bewerben wollt oder. Und es gibt noch jede Menge andere Videos von und mit Tom Oehler. Die solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Ihr könnt ihn auch direkt, wenn ihr sagt, hey, das will ich alles in meinem Garten sehen, als Show buchen. Geht auch alles über seine Website, ne? Ja, ansonsten, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Wird auch der Knaller, so viel kann ich schon mal sagen. Schaut einfach bitte wie immer auch bei Instagram mal vorbei, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da, schreibt mir auch gern mal, wen ihr noch gerne hören würdet oder was euch stört, was euch passt, was ihr gut findet. Da könnt ihr auch den Podcast auch gleich bewerten. Jedes Sternchen freut sich über ein weiteres Sternchen. Und dann guckt ihr bitte noch auf der Deuter-Webseite vorbei. Schaut mal, ob ihr einen Bike-Rucksack braucht, sonstigen Rucksack, einen Schlafsack braucht oder. Und ansonsten gilt, wie immer, bleibt mir gesund und wir sehen uns auf dem Trail. Und bis dahin verbleibe ich ganz klassisch.
Thank you for riding. Thank you for riding.